In der fortlaufenden Auslegung des Evangeliums nach Lukas kommen wir heute zum 7. Kapitel, Verse 11 bis 16. Da steht: Und danach geschah es, dass er, gemeint Jesus, in eine Stadt mit Namen Nain zog. Und seine Jünger und viel Volk zogen mit ihm. Als er sich dem Stadttor näherte, da wurde gerade ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und die war Witwe. Und eine stattliche Zahl von Leuten aus der Stadt war bei ihr. Und als der Herr sie sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: Weine nicht. Und er trat zur Bahre und fasste ihn an. Da blieben die Träger stehen. Und er sprach: Junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und begann zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter wieder. Furcht ergriff alle, und sie priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist erweckt worden unter uns, und Gott hat sich seines Volkes angenommen. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgebung. Liebe Gemeinde, es braucht eine gewisse Reife, um zu erkennen, wie verschieden die Menschen doch sind. In einer Hinsicht aber sind alle Menschen gleich, trotz aller Unterschiede. Alle Menschen sind sterblich. Ich will erkennen, wie vergänglich ich bin, sagt der Beter von Psalm 39. Belastend an dieser Vergänglichkeit scheint mir vor allem der uns allen von Natur sozusagen eingeschaffene Lebenswille zu sein, der sich dagegen sträubt. Und darum ist der Tod unser letzter Feind, wie Paulus einmal schreibt. Er ist ein Merkmal der Heillosigkeit dieser Welt und ihres Zerwürfnisses mit Gott. Der Stachel des Todes ist die Sünde, schreibt Paulus ebenfalls. Und das ist es, was den Tod für uns bitter macht. Er hat und ist eine elementare Macht in dieser Welt. Und die unvermittelte Konfrontation Jesu mit dieser Macht des Todes vor dem Stadttor von Nain, das ist das zentrale Thema in unserem Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Hier widersteht Jesus dieser Macht, auch wenn er als solcher noch nicht endgültig besiegt ist. In der Sprache des alten Brettspiels könnte man sagen, er versetze den Tod hier ins Schach. Und matt gesetzt wird er dann dereinst in der neuen Welt Gottes sein, am Ende der Tage. Denn eine Beseitigung des Todes unter den Bedingungen dieser begrenzten Welt ist schlicht undenkbar. Wenn wir nun die erstaunlich vielen Parallelen dieser Erzählung in Lukas 7 zu jener von 1. Könige 17 entdecken, die wir in der Lesung gehört haben, könnte man natürlich auf die Idee kommen, diese Geschichte hier sei einfach eine Nachbildung des Elia-Wunders. in der Meinung, wenn man vom altehrwürdigen Propheten Elia so Großes erzähle, dann müsse das ja bei Jesus mindestens ebenso möglich sein. Doch ist diese Erklärung etwas gar voreilig, denn es gibt auch klare Unterschiede. Und tatsächlich ist diese Erinnerung an Elia durchaus gewollt. Und zwar als Deutung dieser Geschichte von Neiden. Diese Deutung kommt in Vers 16 zum Ausdruck, wo das Volk sagt, ein großer Prophet ist erweckt worden unter uns. Sie machen da die Entdeckung, dass sie offensichtlich in einer Zeitenwende stehen, weil die Prophetie wieder erwacht ist. Um die fundamentale Bedeutung dieser Entdeckung zu verstehen, muss man wissen, dass für die Maßgebenden in Israel damals seit dem Propheten Esra der Geist der Prophetie verstummt war. Also seit gut 400 Jahren. Und dieser prophetenlose Zustand war im Volk für viele sehr schmerzlich. Alle warteten auf das Wiedererwachen der Prophetie. Als nun die Menschen von Nein Jesus als Propheten entdeckten, bedeutete das für sie, dass ab sofort der Himmel nicht mehr gegen sie abgeriegelt war, sondern dass Gott sich durch das Wort dieses Propheten und durch sein mächtiges Wirken jetzt endlich ihnen wieder zuwendet. Die Zeit der Gottesferne, des Gerichts, des bedrückenden Schweigens Gottes war jetzt zu Ende. Gnade, Gottes Gnade war wieder nahe. Das konnte man aus dem schließen, was da geschehen war. Denn vom Tod erwecken, das konnte nur Gott. Er hat also die Welt nicht sich selbst, ihrer Sünde und Verlorenheit überlassen, sondern hat sich aufgemacht, sein Volk zu besuchen. Der hoffnungslose Zustand der Welt ist beendet. Bei genauem Hinsehen stellen wir fest, dass sich schon hier im 7. Kapitel des Evangeliums das erfüllt, was im 1. Kapitel im Lobgesang des Zacharias verheißen worden ist. Dort heißt es, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sich seines Volkes angenommen und ihm Erlösung verschafft. Aufgrund des herzlichen Erbarmens unseres Gottes, mit dem das aufgehende Licht aus der Höhe uns besuchen will. Viel wichtiger und entscheidender als die Tatsache, dass hier ein Verstorbener wieder ins Leben zurückgekehrt ist, war für die Leute hier also die alles entscheidende Frage, ob man mit Gott im Konflikt war oder im Frieden. Die Wiedererweckung des Jünglings von Nein, das war dann nur die Folge des viel größeren und bedeutenderen Ereignisses von Gottes Gnadennähe. Dieses Wunder quasi hinter dem sichtbaren Wunder haben die Leute von Nein richtigerweise erkannt und bestaunt. Die zeichenhafte Bedeutung des Einbruchs Jesu in die Welt des Todes, als er ihm vor dem Stadttor zu Nein Einhalt gebot. Liebe Gemeinde, mit dem Vergleich zum Schachspiel, in dem Jesus quasi dem Tod Schach bietet, verbinden wir gefühlsmäßig sofort eine Art Machtkampf. Und das ist bei diesem fundamentalen Gegensatz von Tod und Leben auch durchaus gerechtfertigt. Gehen wir aber mit der Kamera sozusagen einmal noch näher heran, dann können wir, denke ich, nachvollziehen, dass sich in dem, was Jesus da tut, auch Gottes Erbarmen verwirklicht. auch dieses widersteht dem Tod und seiner Macht. Denn im Grunde genommen ist ja das ganze Wirken Jesu nicht Machtkampf, sondern ein Großeinsatz der sich erbarmenden Liebe Gottes. Es ist zwar schon so, dass Gott sich, indem er sein Reich aufrichtet, die ihm davongelaufene Welt zurückerobert, doch geschieht das nicht, indem er sie mit Macht zur Raison bringt, sondern indem er sie liebt und so herumkriegt. Zwar könnte er seine Schöpfung schon fallen lassen, aber da er sie liebt, kann er es nicht mit ansehen, dass sie an ihrer Sünde zugrunde geht. Und so treibt ihn das Erbarmen. Es heißt, und als der Herr sie, gemeint die Witwe, sah, hatte er Mitleid mit ihr. Liebe und Erbarmen fangen mit dem Sehen an. Die Frau ist Witwe. Als solche war sie zu jener Zeit in einer besonders notvollen sozialen Situation. Auch in ihrer rechtlichen Stellung war eine Witwe damals benachteiligt. Und mit ihrem einzigen Sohn war hier auch gleich ihr Ernährer verstorben. Dazu galt ihm wahrscheinlich ihre ganze Liebe. Er war so gesehen auch ihr Lebensinhalt. Das alles schwingt inhaltlich mit bei dem besonderen Verbum, das Lukas nur hier im Zusammenhang mit Jesus verwendet. Esplanchniste heißt es griechisch. Das würden wir wörtlich übersetzen, so etwa mit: Es ging ihm an die Nieren. Ihr Schicksal ging ihm sehr nahe. Und so verstehen wir jetzt auch diese Machttat noch besser. Es war eine Liebestat. Genau wie andere Heilungen Jesu oder sein Eingreifen zugunsten von Rechtlosen, von Armen, Bedrängten oder Verlassenen. Doch führt er damit nicht einfach neue Sitten ein für eine bessere Humanität unter den Menschen. Nein, da verwirklicht er den Angriff der Liebe Gottes auf das ganze Geflecht von unsichtbaren Mächten und Zwängen, denen die Welt durch ihre Sünde unterworfen ist. Wohin immer Jesus kommt, besucht quasi Gott selber seine Welt und bringt seine Liebe und sein Erbarmen mit sich. Hier ist es diese Witwe, die unerwartet diese Liebe erfährt, sodass sich ihre Lage wendet. Und er gab ihn seiner Mutter wieder, heißt es. Jetzt beginnt auch für sie wieder neues Leben. Liebe Gemeinde, Schach, aber noch nicht Schachmatt, das ist eine Anfechtung für unseren Glauben. Wir möchten fragen, warum dieses Erbarmen Jesu nur in solchen Einzelfällen geschieht und nicht grundsätzlich und generell, überall und immer. Warum nur so zeichenhaft? Die Frage ist verständlich. Doch es ist schon so, wer solche Pauschallösungen will, der will gerade nicht den Weg des glaubenden Wagnisses gehen, auf dem uns zugemutet wird, uns durch Anfechtungen hindurch zu kämpfen, hindurch zu glauben. Doch nur dieser Weg bringt uns dazu, nach Gott zu fragen. Vielleicht auch in großer Angst und Traurigkeit. Und die biblischen Zeugen des Glaubens wissen, dass man gerade so Erfahrungen mit Gott machen kann. Und umgekehrt sind hier auch wir als Kirche gefordert, dass ein Toter sich aufrichtet und zu reden anfängt, das liegt natürlich nicht in unserer Macht. Aber traurigen Mitmenschen, die ohne Hoffnung sind, beistehen, das können wir sehr wohl. So können wir den Dienst Jesu als Kirche schon fortsetzen. Und gerade diese Erzählung von Nein hier zeigt schön, dass die Verderbensmächte, zu denen auch der Tod gehört, seither im Schach stehen. Im Prinzip haben sie bereits verloren. Und darum geschieht auch unser diakonisches Erbarmen in diesem Horizont. Wir tun nicht einfach, was wir vermögen, und am Ende steht halt dann der Tod. Nein, was wir tun können, das tun wir immer in diesem Zeichen, das auf das Kommende hinweist und darum im Horizont der Hoffnung. Liebe Gemeinde, was sich da vor dem Stadttor von Nain ereignet hat, das ist nebst dem Zeichen für die Nähe von Gottes Gnade und die Wirkung seiner Barmherzigkeit natürlich schon auch ein Zeichen seiner Macht. Der Tag von Nain ist zwar noch nicht der große Tag der Auferstehung, aber als Machtzeichen deutet er auf diesen Tag hin. Jesus wird tatsächlich mit dem Tod fertig und es gibt wie ein Fenster am verhangenen Horizont, das sich auftut. Ein Zeichen, das man ruhig wahrnehmen soll. Es ist ja schon klar, dass seine Auferweckung in die alte Welt hinein und ins sterbliche Leben noch keine Überwindung des Todes darstellt. Doch würden wir uns eine solche zutiefst wünschen. Und auch mit einem gewissen Recht. Denn unser Personsein als Menschen ist in der Anrede durch Gott begründet. Wenn er uns in Liebe als sein personhaftes Gegenüber anschaut, dann sind wir zur Ewigkeit bestimmt. Aber erst wenn wir freikommen könnten von unserer Belastung durch die Sünde, könnten wir wieder die sein, zu denen wir eigentlich bestimmt sind. Und genau hier an dieser Stelle, liebe Gemeinde, geschieht Gottes Machtwirken in Jesus Christus. Er geht dem Leichenzug entgegen. Weine nicht, sagt er zu der Frau. Das Klagegeheul derer, die die Atmosphäre des Todes und der Dämonen abwehren wollen, ist in seiner Gegenwart nicht mehr nötig. Wo Jesus ist, da haben jene keine Macht mehr. Jesus berührt auch die Bahre und den Toten ohne Scheu. Der Trauerzug bleibt stehen. Mit mächtigem Wort redet er den Toten an und schon ist er kein Toter mehr. Was sich damals wirklich ereignet hat, können wir nicht wissen. Und zwar nicht nur aus historischen Gründen nicht. Unser Glaube aber nimmt wahr, Gott hat sein Volk besucht, alles Trennende ist weg und darum sind auch unsere Feinde erledigt, auch der letzte Feind. Und vielleicht wird uns das Sterben trotzdem einmal schwer werden, auch wenn wir ja wissen, dass es ohne Sterben keine Auferstehung geben kann. Doch ist das nur die eine Seite, die Kreuzesseite des Geschehens sozusagen. Ja, die Figur des Todes steht noch immer auf dem Schachbrett. Doch Jesus weiß schon seine nächsten Züge. Es gibt keinen Zweifel mehr über den Ausgang dieses Spiels. Und so können wir uns getrost, immer wieder beruhigt schlafen legen. Im festen Vertrauen, dass auch an unserem Sarg, der einst Jesus selber treten wird. Amen.